Willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Leben des deutschen Auswanderers Bernhard Otto Holtermann. Sein bewegtes Leben hat der Autor Christoph Hein in dem faszinierenden Bildband Australien 1872 dokumentiert, so auch in dieser Podcast-Serie. Bernhard Holtermanns Leben lässt sich in mehrere individuelle Abschnitte einteilen. Wir lernten ihn soweit kennen als Sohn eines Hamburger Fischhändlers, als Auswanderer, als Goldsucher, als Fotograf, als Mentor und Unternehmer. Alles, was Holtermann in die Hände nahm, schien sich im wahrsten Sinne des Wortes in Gold zu verwandeln. Kurzum, er war in allem, was er tat, erfolgreich. Heute kommen wir zum letzten Abschnitt seines Lebens und auch dieser Abschnitt, dieses Kapitel, ist nicht minder bemerkenswert. Seine Karriere als Staatspolitiker. Herr Hein, in Ihrem Buch beschreiben Sie Holtermann als beredt, aber auch rechthaberisch. Seine deutsche Herkunft war ihm klar anzuhören in seinem deutsch gefärbten Akzent. War das eine Hürde für ihn, Fuß in der Politik zu fassen?
Ja, ich glaube, es war eine Hürde für ihn, Fuß in Australien zu fassen und damit auch in der Politik. Wir haben natürlich in der Politik ein raues Umfeld, weil er in Konkurrenz tritt zu anderen, um einen Sitz im Parlament von New South Wales. Und da spielt man das dann schon aus. Er hat wohl Zeit seines Lebens, und es ist klar, wir haben keine Tondokumente von ihm, ein, sagen wir mal, sehr gebrochenes Englisch gesprochen. Wir müssen daran erinnern, er ist ohne ein Wort Englisch, ohne eine schulische Ausbildung, die man heute hätte, oder gar ein Studium, aufgebrochen nach Australien, dort angekommen und musste dort Englisch lernen. Wir wissen nichts von einem Lehrer, einer Lehrerin oder Ähnlichem. Es hätte vielleicht auch seine Mittel damals überstiegen. Ich nehme an, er hat wie alle anderen auch das Englisch auf der Straße in Sydney gelernt und bei seinen ersten Jobs, wo er sich verdingt hat. Und daraus kam das berühmte German-English augenscheinlich. Wir haben nun in jenen Tagen in den Kolonien doch relativ stark aufgeteilte Quartiere gehabt. Auch in Hill End, in dem Goldgräberdorf, gab es ja German Village und auch andere Städte sozusagen oder Stadtteile. Stadtteilchen könnte man fast sagen, weil es war ja doch eher ein Dorf. Aber wo sich natürlich die Menschen zusammengefunden haben, die eine ähnliche Herkunft hatten. Und insofern hat sich Holtermann sicherlich auch stärker mit deutsch sprechenden Menschen umgeben. Aber das hat ihm nie gereicht. Er hat einfach darüber hinweggesehen, dass sein Englisch nicht perfekt war. Andere haben nicht darüber hinweggesehen. Und als er dann seine politische Karriere begann und nach mehreren Anläufen schließlich ins Parlament in New South Wales gewählt wurde, einen Sitz bekam, hat man das im Wahlkampf gegen ihn gemünzt. Nach dem Motto, der spricht ja nicht mal richtig Englisch und der will hier in der Kolonie unsere Geschicke lenken. Und das ist was, was Holtermann, diese Häme, die sich dann auch durchgezogen hat, sogar noch in den Büchern in den 50er und 60er Jahren, in Artikeln über ihn, können wir das nachweisen, dass sich australische Autoren darüber mokiert haben, dass dieser Holtermann kein sauberes Englisch sprach. Aber diesen Holtermann hat es eben nicht gestört. Und das ist, glaube ich, eine seiner ganz großen Stärken gewesen. Dieses Leben über 47 Jahre konnte er nur leben, weil er wie ein Stehaufmännchen war. Und das ist noch viel zu wenig. Er hat die Kraft gehabt, jeden Moment wieder aufzustehen und auch jeden Schlag wegzustecken. Ob er nun dem Tode nahe war nach einer schweren Verletzung in seinem Goldgräberschacht, weil unter ihm Dynamit explodiert ist, ob er wieder mal pleite war und von vorne anfangen musste, ob er Monate geschürft hat und in die falsche Richtung kein Gold gefunden hat. Immer wieder ist er aufgestanden, nie hat er aufgegeben. Und woher das kommt, dieser unheimliche Drang zu überleben und sich immer wieder dem Leben zu stellen und es aufzunehmen, wissen wir nicht. Aber Sprache ist ein schönes Beispiel dafür. Er hat es einfach weggesteckt und einfach weitergemacht und Reden gehalten im Parlament. Und irgendwann hat dann augenscheinlich auch keiner mehr darüber hergezogen.
Die Sprache ist ja sehr, sehr wichtig in einem fremden Land. Also wenn man Teil der Gemeinschaft sein möchte, aktives Teil der Gemeinschaft, ist es wirklich wichtig, essentiell, dass man die Sprache auch beherrscht. Nicht nur das, sondern man muss sich auch mitteilen können. Und da scheint es bei ihm ein bisschen gehapert zu haben, dass man ihn nicht verstanden hat. Aber trotzdem hat er es hingekriegt, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Er musste ja Leute von seinen Ideen überzeugen. Er musste mit ihnen arbeiten, sie motivieren. Und dann noch in die Politik und hier dann noch Menschen überzeugen von seiner Idee und sie auch dazu bringen, diese Ideen zu verwirklichen. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert an ihm.
Ja, das stimmt. In der Politik findet sich eigentlich alles in seinem politischen Leben, findet sich das alles eigentlich nochmal wie durch ein Brennglas. Und man wird Holtermann nicht gerecht, wenn man ihn nur als Goldsucher porträtiert oder als Förderer der modernen Fotografie. Da kommt mehr zu. Da kommt eben das Leben als Geschäftsmann zu und da kommt auch der Politiker zu. Und da sieht man zum einen diesen ganzen Strang der Dankbarkeit. Andere, wir haben in einer früheren Folge über ihn gesprochen, Herr Kromann, der zurückgegangen ist nach Deutschland und sein Reichtum, den er aus der australischen Erde ausgegraben hat, dorthin transferiert hat, die gehen eben weg mit dem Geld und ein Holtermann bleibt und lässt es im Land und lässt es dann sogar für das Land arbeiten. Und das sieht man dann eben in der politischen Karriere. Da hat er natürlich wieder Ansehen gewonnen. Er wurde bekannt. Er war jemand in der Gesellschaft Sydneys. Aber er hat auch einiges dafür getan. Und nun kommen wir natürlich bei einem Politiker immer dazu, auf dessen Ideen schauen zu müssen. Was wollte er eigentlich als Politiker? Denn er wollte ja mehr als nur bekannt werden. Wobei, in Klammern, auch das wollte er. Das wollte er immer. Aber dagegen ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn da etwas Gutes dabei herauskommt. Und wenn man sich mal eine Wahlanzeige jener Jahre anschaut, als Holtermann sich ins Parlament wählen lassen will, was ihm dann auch gelingt, dann muss man schon sagen, läuft es einem fast heute kalt den Rücken herunter, denn diese Anzeige würde wahrscheinlich mehr oder weniger auch heute noch dazu dienen, nach Canberra gewählt zu werden als australischer Politiker. Warum? Nun, weil wirklich alle Themen angesprochen werden vor mehr als 130 Jahren, die auch heute uns noch bewegen, nicht nur in Australien, sondern auch in Europa. Ich zitiere aus seiner Anzeige: Ihre Stimme für Holtermann, Holtermann und das Schulgesetz, Holtermann und freier Handel, Holtermann und die 8-Stunden-Regelung, Holtermann und keine Chinesen, Holtermann und beschränkte Einwanderung, Holtermann und lokaler Fortschritt, Holtermann und Energie. Daran sieht man schon, vom Energiethema, was Australien bewegt und alle bewegt, heute würde man es unter Klima oder Umwelt subsumieren, bis hin zur Frage der Einwanderung, selbst das Thema China und Free Trade würde man heute sagen, Handelsfragen, sagte man damals, freier Handel, Schulgesetz, Bildung, all diese Fragen haben ihn umgetrieben. Nun ist natürlich an dieser Anzeige bemerkenswert, dass er keine Antworten gibt, aber Themen setzt zumindest. Hat er sich auf diesem Level damit beschäftigt? Nun nicht immer. Er hat natürlich als Abgeordneter für St. Leonards zunächst mal Lokalpolitik gemacht, aber auch das ist faszinierend, denn diese Lokalpolitik zeigt Spuren bis heute. Es ging da natürlich manchmal um einen Schwimmclub, es ging um eine Straßenbahn. Darüber denken wir heute in St. Leonards wahrscheinlich nicht mehr nach. Aber Holtermann hat von Beginn an die Idee einer Brücke in Sydney unterstützt und hat aus seinem Privatvermögen, was in jenen Tagen immer noch ein großes war, 5.000 Pfund versprochen, um diese Brücke zu bauen, um die beiden Seiten der Bay sozusagen miteinander zu verbinden und den Fährverkehr damit am Ende zu überwinden, weil man eben hin und her fahren konnte. Ein immenser Fortschritt angedacht und die Brücke steht heute natürlich in Sydney und ist ja abgesehen davon auch noch ein Wahrzeichen der Stadt. Aber es ging sogar noch darüber hinaus. Holtermann wurde im Parlament, die Reden sind ja alle dokumentiert, die liegen vor, die kann man sich anschauen, wurde im Parlament zu einem gefragten Teilnehmer, wenn es um Immigration ging, um Einwanderungsfragen. Und da hat er einen Ansatz vertreten, der auch heute noch einer ist, der gerade in Australien gilt und dem Europa immer näher kommt. Die qualifizierte Einwanderung, würde man heute sagen. Holtermann hat dafür gesprochen, Menschen anzuwerben. Die Kolonie Australien brauchte damals Siedler. Sie hatte viel zu wenig Menschen. Und nun stellte sich natürlich ganz pragmatisch für die Politiker die Frage, wo sollen die denn eigentlich herkommen? Man kann es auch anders ausdrücken. Wen wollen wir denn hier in unserer Gemeinschaft? Und da kam Holtermanns alte Bande zu tragen. Da war er dann Deutscher, obwohl, das muss man ja auch mal anmerken, er hat mehr Zeit seines Lebens in Australien verbracht als in Deutschland, aber ist natürlich da geboren und aufgewachsen. Und die deutschen Siedler in Australien hatten in jenen Tagen, man kann sagen, einen Ruf wie Donnerhall. Und Holtermann wusste das und Holtermann galt als Vertreter dieser deutschen Gruppe und hat massiv für Einwanderung aus Deutschland geworben. Auch da lohnt sich vielleicht nochmal der Blick wirklich in die Dokumente, weil sie sagen doch sehr viel und wir haben einen anderen Parlamentarier, der ihm zugestimmt hat. Nach seiner Rede holt mehr Menschen aus Europa und insbesondere aus Deutschland nach Australien. Und dann bekommt er die Antwort eines Mitparlamentariers und der sagt, in meinem Wahlkreis gibt es eine ansehnliche Zahl deutscher Einwanderer und ich bin in der Lage zu sagen, dass sie sich als gute Kolonisten erweisen. Sie bilden Gemeinden und es zeigt sich, dass sie verhältnismäßig eine größere Menge Getreide als andere Farmer produzieren. Sehr wenige von ihnen werden insolvent. Sie sind immer in der Lage, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Sie leben sparsam und zufrieden. Sie bauen ihre Schulen und Kirchen und vermitteln ihren Kindern bei der Erziehung gründliche religiöse Unterweisung. In diesen Hinsichten geben sie vielen anderen Teilen der Kolonie ein gutes Beispiel. Und das ist das, worauf Holtermann gesetzt hat. Und dann ist er Pragmatiker genug, zu sagen, okay, wenn wir denn die Deutschen haben wollen, dann brauchen wir auch zum Beispiel eine vernünftige Schiffsverbindung zwischen Hamburg und Sydney oder Hamburg und Melbourne. Und daran hat er auch gearbeitet, eine Reederei zu finden, die eine dauerhafte Schiffsverbindung, die auch noch bezahlbar war, zwischen Deutschland und Australien aufbaute. Allerdings, bevor er viele seiner Früchte ernten konnte, ist er dann sehr überraschend, gerade bevor er eine neue Reise antreten wollte, mit 47 Jahren gestorben. Und deswegen können wir natürlich nicht nachverfolgen, in welcher Form sich seine Vorschläge, Wünsche, auch seine Reden im Parlament dann nachher wirklich in der Praxis umgesetzt haben.
Man muss ja noch sagen, dass er war ja Parlamentsmitglied im Staat in New South Wales und Australien war damals vor 1901 noch keine Föderation. Also New South Wales war ein souveräner Staat. Bernhard Holtermann war quasi ein Staatspolitiker. Also das war der höchste Rang, den man als Politiker erreichen konnte, in diesem Staatsparlament zu sitzen. Er war ein Advokat für Einwanderungsstopp für Menschen aus asiatischen Ländern zum Beispiel, hat sich sehr dafür eingesetzt, für Menschen aus Deutschland, aus Europa wahrscheinlich. Es hat alles einen sehr rassistischen Beigeschmack. Also man hat ja gute gegen schlechte Menschen abgewogen und hat sich in Anführungszeichen für gute Menschen entschieden, gute Arbeiter. Kann man ihm das übel nehmen? Ich weiß nicht, hat einen schlechten Beigeschmack für mich. Verglichen mit der heutigen Zeit, das würde es heute sich kein Parlamentarier mehr leisten können, Unterschiede zu machen zwischen asiatischen Arbeitskräften und europäischen.
Ich glaube, das kann man nur beurteilen über die Zeit. Sie haben natürlich recht. Heute würde man das nicht nur sich nicht erlauben, sondern wir hoffen mal, dass man auch so nicht mehr denkt, zumindest in der Mehrheit der Menschen, der Parlamentarier dann sowieso. Damals war das ein bisschen anders. Damals wurden Fähigkeiten natürlich mit Herkunft vermengt, sodass man sagt, naja, Europa hat Australien und viele andere Länder kolonialisiert. Das heißt, wir blicken auf nach Europa. Das ist unsere Heimat. Und wenn wir Leute von dort abziehen, dann kommen wir natürlich langsam auf denselben Rang, in dieselbe Liga, in der wir dann spielen werden. Das liegt sicherlich zugrunde, dass aus heutiger Sicht ein Rassismus dem Ganzen als Denkgebäude zugrunde liegt, ist gar keine Frage. Man kann aber sicherlich nicht sagen, dass Holtermann ein Rassist gewesen wäre in der Form, dass es ihn irgendwie abgehoben hätte von dem allgemeinen Denken der damaligen Zeit. Dafür gibt es, glaube ich, keine Indizien. Die Problematik, weil Sie Asiaten ansprachen, zum Beispiel der Chinesen auf den Goldfeldern, wird ja gerade erst wirklich erforscht. Also der sogenannte Chinaman, über den damals hergezogen wurde und der schon damals an die Seite gedrängt wurde, irgendwo zweiter Klasse war, als Kuli, als Arbeiter, war natürlich in den Kolonien, zumal in den britischen Kolonien, absolut verbreitet. Das finden Sie mit anderen Ethnien, dann mit Indern beispielsweise in Singapur, das finden Sie in Indien selber, das finden Sie in Australien mit Chinesen. Das macht es nicht besser, es ist nur halt eben der damalige Zeitgeschmack gewesen. Und Holtermann vertrat eben aufgrund seiner Herkunft zum einen, aber aufgrund auch der erkennbaren Leistung, die er aus Deutschland kannte, eine deutsche Immigration eigentlich weniger im Gegensatz zu einer asiatischen Immigration, sondern mehr im Gegensatz zu einer britischen Immigration, also dem eigentlichen Staat, der diesen Kontinent Australien kolonialisiert hatte, er ist dafür eingetreten zu sagen, die Deutschen können uns viel helfen, denn die können vieles, was andere nicht können. Und hat dabei, glaube ich, weniger gegen Asiaten gezielt, denn die spielten in diesen Kolonien in jenen Tagen sowieso nicht in derselben Liga, sondern gegen andere westliche Nationen, europäische Nationen. Das war, glaube ich, eher sein Punkt. Und das war natürlich relativ mutig zumindest, denn viele im Parlament von Neu-Süd-Wales in jenen Tagen waren natürlich klar britisch orientiert.
Ich will Bernhard Holtermann natürlich jetzt nicht vom Podest runterstoßen. Wir haben jetzt 5 Episoden lang ihn auf dieses Podest gestellt und wir wollen ihn da stehen lassen. Ich betrachte das mal als kleinen, nicht bemerkenswerten Farbklecks in seiner Karriere. Das war also Bernhard Holtermann. Herr Christoph Hein, der Autor des Bildbandes Australia 1872, besten Dank für diese faszinierende Einsicht in das noch faszinierendere Leben dieses Bernhard Holtermanns.
Ganz herzlichen Dank, Herr Plitzko.
Christoph Hein, Autor des Bildbandes Australia 1872, erschienen im Kölner Emons Verlag. Und dieser Bildband beschreibt den Weg des Hamburgers Bernhard Holtermann vom bettelarmen Immigranten zum weltbekannten Goldschürfer, Geschäftsmann, Philanthrop, Visionär und Politiker. Wir haben einiges davon besprochen in diesen Episoden, aber der Bildband beschreibt noch viel, viel mehr Facetten seines Lebens. Es lohnt sich also, hier drin rumzublättern, denn das Buch beinhaltet auch 150 historische Fotos, die von Holtermann gefördert wurden. Diese zählen mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, und der Bildband ist auch in deutscher Sprache erhältlich, ebenfalls im Kölner Emons Verlag unter dem Titel Australien 1872.